Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der neuen Folge loslegen, ein Hinweis auf eine Aktion von meinem Sponsor More Nutrition. Am 7.5. Sonntag gibt's ab 11 Uhr eine Woche lang 20% auf alle Proteine. Ich würde mich aber beeilen, weil die meisten, gerade die neuen Sorten, dann relativ schnell ausverkauft sind. Ich empfehle euch immer, morgens vor und nach dem Sport das More Clear oder More Vegan Clear, das jetzt neu ist, oder Total Vegan Protein, weil da habt ihr eine relativ schnelle Absorption vom Protein und dann eben einen schnellen Spike in der Muskelproteinsynthese. Und abends würde ich dann eher zum Total Protein greifen, weil da eben Casein drin ist und ihr dann eine längere Versorgung habt. Aber ganz ehrlich, ihr könnt jedes der Proteine zu jedem Zeitpunkt nutzen, mache ich auch oft so. Ich trinke auch oft abends dann vom Schlafen gehen mal ein More Clear, dann trinke ich mal tagsüber ein Total Protein. Aber tendenziell, wenn ihr alles optimal machen wollt, würde ich euch das auf die Art und Weise empfehlen. Jetzt neu gibt es auch das More Clear Skin Glow. Das finde ich eine richtig coole Kombination von dem More Clear, also einem Whey-Protein und Kollagen. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil ich tatsächlich die Frage schon auf Instagram per DM oft bekommen habe, ob da nicht das Kollagen die Wertigkeit verschlechtert. Tendenziell ja, aber da ist eben ein Kollagen drin, von dem man nur ganz wenig benötigt. Da sind dann, glaube ich, pro Portion 2,5 Gramm Kollagen drin. Also ich weiß den genauen Wert jetzt nicht im Kopf, aber ich habe es mir angeschaut. Es ist super wenig, macht keine Unterschiede, ob es jetzt 2 oder 3 Gramm sind. Und dementsprechend könnt ihr das auch ganz normal als Muskelaufbau-Protein oder Muskelschutzprotein für die Diät verwenden. Habt dann eben Kollagen drin, ist einfach super praktisch. Müsst ihr nicht noch ein separates Kollagen-Supplement zu euch nehmen. Wie gesagt, ab Sonntag 11 Uhr, 7.5. gibt es die Aktion. Falls du die Podcast-Folge danach hörst, dann kannst du natürlich auch jederzeit außerhalb der Aktionen 10% auf alle Proteine und alles andere bei More Nutrition mit meinem Code Kilian sparen. Also um die Aktion wahrzunehmen, kannst du einfach auf den Link in der Beschreibung gehen oder auf die Website morenutrition.de gehen, meinen Code Kilian an der Kasse angeben, den Rabatt wahrnehmen und dadurch sparst du halt bares Geld und unterstützt gleichzeitig hier kostenlos meine Arbeit im Podcast. Lang ist es her, dass wir uns hier hören. Ich habe jetzt eine, glaube ich, 3-wöchige Podcast-Pause gehabt, habe viele Nachrichten von euch bekommen, hatte aber einen Grund, dass ich das gemacht habe. Ich habe ein neues Projekt, was ich für euch umsetze und da geht es so in die heiße Phase. Das ist schon länger in der Planung, in meinem Kopf ist es schon ewig, aber es ist jetzt auch schon länger in der konkreten Planung und ich habe jetzt einfach nochmal 3 Wochen ein bisschen mehr Ruhe gebraucht und auch so ein bisschen einfach, ja, muss ich den Fokus dahin schiften, dass es so wird, wie ich es mir vorstelle von der Qualität. Und da habe ich eben sehr hohe Ansprüche an mich selbst und dementsprechend habe ich dann gesagt, komm, ich pausiere jetzt mal den Podcast 2-3 Wochen. Jetzt bin ich aber wieder für euch da. Ich würde euch aber empfehlen, falls ihr euch noch Coachingplätze jetzt gerade für die Sommervorbereitung sichern wollt, macht es wirklich jetzt, weil aufgrund des neuen Projektes werde ich definitiv die Coaching-Kapazitäten vorerst dann einschränken müssen. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich empfehle es euch halt, weil dann ist es immer blöd, wenn ich irgendjemanden nicht mehr aufnehmen kann oder einen Annahmestopp habe und man sich dann irgendwie das wirklich fest eingeplant hat. Deswegen sage ich es lieber immer im Voraus und würde sagen, wir fangen jetzt mit der Folge an. Thema für heute ist Abnehmen mit Intermittent Fasting beziehungsweise verschiedene Intermittent Fasting Protokolle. Und wichtig ist, dass ihr jetzt, wenn ihr die Folge hört, dass ihr wisst, es geht jetzt nicht ums Thema Fasten und Gesundheit, es geht nicht um Muskelaufbau. Das werden wir mal separat in der Folge besprechen. Heute will ich mit euch wirklich nur darüber sprechen, Intermittent Fasting für den Fettverlust. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was für Protokolle gibt's? Ja, ist es irgendwie besser als eine konventionelle Diät? Und das alles werden wir uns anschauen, also wirklich auf den Abnehmaspekt fokussiert. Und bevor wir da loslegen, möchte ich erstmal so die Grundlage klären, was überhaupt Intermittent Fasting ist, weil vielen sagt das vielleicht gar nichts. In der Wissenschaft wird das korrekterweise dann Time-Restricted Eating genannt. Intermittent Fasting ist eher so der Branchenbegriff, den halt die meisten in der Fitnessbranche wählen. Aber in der Wissenschaft nennt man das eben Time-Restricted Eating. In der Regel, man nennt es teilweise Fasting. Das ist unterschiedlich, aber gerade dieses Intermittent Fasting Protokoll, also wo man wirklich für einen bestimmten Zeitraum fastet und ja, einen anderen Zeitraum des Tages sich auswählt für die Nahrungszufuhr, also dieses bestimmte Zeitfenster hat und nicht wirklich komplett den ganzen Tag fastet, das nennt man eben Time-Restricted Eating, wie es der Name sagt. Und da wird, wie gesagt, abgewechselt zwischen einem Zeitfenster der Nahrungszufuhr und einem Zeitfenster der Fastenperiode. Und dieses Time-Restricted Eating-Fenster kann ein paar Stunden sein oder mehrere Tage sein. Dazu aber, was für Optionen es gibt, mehr im Coaching-Corner-Segment. Da schauen wir uns dann zwei konkrete Protokolle an. Und da erkläre ich euch dann auch, wie ihr das gestalten würdet. Jetzt aber erstmal, wie immer, schauen wir uns den theoretischen Part dahinter an, der auch relevant ist, wenn man das selber umsetzen möchte. Und da klären wir jetzt auch schon mal einige Fragen. Was ist der Unterschied bei den Ergebnissen, wenn man Intermittent Fasting während der Diät macht oder eben nicht? Das ist ja so diese ewige Diskussion. Da gibt es so gerade in der Fitnessbranche so die eine Seite, die halt total pro Intermittent Fasting ist und die andere, die das so ein bisschen neutraler sieht, zu der ich auch gehöre, weil eben die Datenlage das ziemlich stark unterstützt. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen, vielleicht den spannendsten Aspekt, den muss ich jetzt nicht irgendwie am Ende des Podcasts platzieren, sondern den kann ich euch am Anfang schon sagen. Mit Intermittent Fasting in einer kontrollierten Diät werdet ihr nicht mehr Fettverlust haben, wenn, ganz, ganz wichtig, das zu beachten, wenn natürlich die Kalorien kontrolliert werden. Ja, und dazu kommen wir jetzt dann gleich, was ich damit meine. Aber wenn wir wirklich zwei Diäten in Studien vergleichen, die eine Gruppe macht Intermittent Fasting, die andere nicht, und wir kontrollieren Nahrungszufuhr, Kalorienverbrauch und so weiter. Das heißt, wir haben wirklich alles gut unter Kontrolle und schauen uns das dann objektiv an. Ja, was ist dann energetisch? Das ist dann wirklich ja eher auf physikalischer Ebene, was passiert denn da? Sondern es hat dann weniger mit Verhalten zu tun. Was sind da die Unterschiede? Und da sieht man eben, dass es zum aktuellen Zeitpunkt ziemlich eindeutig ist, was die Studien da zeigen, dass es keinen großen Unterschied gibt, ob man jetzt eben Intermittent Fasting macht oder nicht, wenn man eben Kalorien und alles kontrolliert. Problem ist auch ein bisschen, finde ich, dass die meisten Studien mit übergewichtigen Menschen gemacht werden, die dann auch auf keinen Kraftsport machen. Das heißt, so die 100%ige Umwälzung auf jedes Szenario ist jetzt hier nicht immer gegeben. Das heißt, da sind wir ein bisschen limitiert. Man kann dann aber schon, finde ich, ganz gut schlussfolgern. Aber es sieht aktuell, wie gesagt, ziemlich danach aus, als wäre selbst bei diesen Szenarien kein großer Unterschied. Und ich bin ehrlich, aus meiner Erfahrung auch, Coaching und so weiter, habe ich jetzt nicht das starke Gefühl, dass das in diesem speziellen Szenario, ja, wenn man vielleicht super lean ist und dann noch Krafttraining macht, dass das dann wirklich dieses Szenario oder dieses Ergebnis verändern würde, dass dann Intermittent Fasting relevanter wird. Im Gegenteil, ich würde sagen, dann wird es sogar eher, und dazu kommen wir später auch, mehr ein Problem werden. Das heißt, die Argumentationskette dann aufmachen und sagen, okay, Datenlage ist dann meistens eher nicht mit den Menschen, die das dann vielleicht oder davon profitieren wollen, ist, finde ich, nicht wirklich da, weil, wie gesagt, rein von der Theorie und was man auch so an den Ergebnissen sieht, ist es eher problematischer in diesem Szenario. Aber dazu kommen wir später nochmal im Coaching-Corner-Segment spezifischer. Was meiner Meinung nach beim Thema Intermittent Fasting viel spannender ist, sind die Auswirkungen auf das intuitive Essverhalten. Das heißt, wie orientiere ich mich an meinem Hungergefühl, beziehungsweise wie beeinflusst Intermittent Fasting mein Hungergefühl und wie sehr kann ich mich dann daran orientieren? Ist es da eine Hilfe? Weil das ist ja auch ein Wunsch, den viele haben, dass man sagt, hey, ich möchte mir über Kalorien und so weiter nicht so viele Gedanken machen. Und da bin ich auch ein großer Verfechter dafür, dass man alles so aufsetzt, dass es möglichst automatisch läuft und dass man viel mehr auf diese Hunger-Cues, also die Signale vom Körper hört. Das wird natürlich nie zu 100% gehen. Wir haben schon ganz oft über intuitives Essen gesprochen. Das möchte ich jetzt hier nicht nochmal erläutern. Da einfach die Folgen dazu anhören, die ich schon gemacht habe. Aber ich bin auf jeden Fall ein großer Freund davon, Szenarien so zu gestalten, dass eben dieses intuitive Essen mehr in den Vordergrund rückt und wir viel mehr automatisiert machen können. In einem Kaloriendefizit, also auch wenn das Ziel ist Fettverlust, dann wird es immer schwieriger, weil dann einfach die Hungersignale nicht mehr so gut laufen. Aber gerade dann, wenn man vielleicht das Gewicht halten möchte oder einen leichten Fettverlust anstrebt, vielleicht so eine Body Recomposition, dann wird es natürlich immer spannender, weil dann funktioniert gerade, wenn wir eine gute Nahrungsauswahl haben, das heißt viele sättigende Lebensmittel, eine gute Textur in den Lebensmitteln, eine gute Essgeschwindigkeit, eine gute Bewegung, ein gutes Essverhalten. Wenn wir das alles haben, dann reguliert sich unser Körper eigentlich ziemlich gut selbst, sodass wir auch das Körpergewicht meistens sehr, sehr gut halten können. Da spielen natürlich noch ein paar andere Faktoren wie Körperfettanteil, Genetik und so weiter eine Rolle. Aber außerhalb von der Diät kann man schon lernen, sehr, sehr gut aufs Hungergefühl zu hören und möglichst intuitiv zu essen. Im Coaching nenne ich das immer Intuitive Eating 2.0. Da habe ich so ein bestimmtes Schema, nach dem man da halt geht. Und das kriegt man auf jeden Fall hin. Und natürlich finde ich es da dann auch spannend, was für Methoden man da benutzen kann. Und Intermittent Fasting wäre hier eine, die auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat, weil wer mir schon länger folgt, irgendwie auf Instagram oder auch hier den Podcast hört, weiß, dass ich jetzt nicht so der Riesenfan auch in der Vergangenheit von Intermittent Fasting war. Und mein Problem beim Intermittent Fasting ist, dass es oft als Allheilmittel und als die magische Diätpille sozusagen verkauft wird. Und meiner Meinung nach ist es eben nicht zutreffend, weil Intermittent Fasting cool ist und auch extrem helfen kann, aber eben wie vieles andere eine Strategie ist, die auch sehr, sehr individuell ist von der Reaktion, ja, wie das halt für die einzelnen Personen funktioniert. Und da muss man dann eben testen, hey, funktioniert das bei mir gut? Wie reagiere ich da auf Intermittent Fasting? Und habe ich da einfach positive Ergebnisse mit? Aber man sieht schon in den Studien, dass der tendenzielle Trend, also im Durchschnitt bei den meisten Menschen, sehr, sehr positiv ist. Also wenn wir eine Diät machen, Intermittent Fasting gegen kein Intermittent Fasting, was passiert dann? Meistens sieht man, dass sich die Körperzusammensetzung in der Intermittent Fasting Gruppe verbessert im Vergleich zur Nicht-Intermittent Fasting Gruppe. Das heißt, wenn Leute dann so ein Protokoll implementieren, dass sie dann meistens Fett verlieren, Muskeln aufbauen oder beides, ja, dass sich einfach die Körperzusammensetzung verbessert. Und das hat in der Regel, also das ist dann natürlich auch immer schwer in den meisten Studien herauszufinden, was war jetzt da wirklich der Grund, weil das kommt natürlich auch immer darauf an, was wurde gemessen und so weiter. Aber die möglichen Gründe dafür, die sind eigentlich relativ offensichtlich und gar nicht irgendwelche komplexen Gründe, weil das sehen wir auch in den anderen Studien, die eben wirklich bei einer kalorienkontrollierten Diät mal Intermittent Fasting gegen Nicht-Intermittent Fasting vergleichen. Da sehen wir so auf physikalischer Ebene mit der Energie im Körper, ja, also den verfügbaren Kalorien und dem Kalorienverbrauch, da passiert eigentlich nicht viel, ja, aber wenn wir dann anfangen, das eben nicht zu kontrollieren, dann sehen wir eine bessere Körperzusammensetzung und dann ist das ein Resultat daraus, dass die Leute weniger essen, weil sie erstens besser gesättigt sind und natürlich auch weniger Zeit zum Essen haben, weil das Zeitfenster einfach eingeschränkt ist. Das heißt, man benutzt ja eine Regel beim Intermittent Fasting, dass man zum Beispiel sagt, 16 Stunden faste ich, 8 Stunden esse ich. Klar, wenn du in deinen 14 Stunden, die du wach bist, oder 16 Stunden, die du wach, 14 Stunden, 16 normalerweise, also wenn wir so 8 Stunden schlafen, sind wir eher so 16 Stunden wach. Also in diesem Dreh, ja, wenn wir diese Wachstunden kürzen auf 8 Stunden Zeitfenster, in denen wir nur essen, dann kann das natürlich einen positiven Effekt haben. Gegenargument wäre natürlich dann zu sagen, okay, ich esse halt in 8 Stunden statt 16 Stunden, aber dafür das Doppelte, weil ich mehr Hunger habe. Und dadurch gleicht sich das aus, aber eben da sieht man in den meisten Studien, dass es nicht der Fall ist und dass ein Intermittent Fasting Protokoll bei den meisten dann positiv sein kann. Und wieso dieser Unterschied da ist, der ist noch nicht ganz klar in der Wissenschaft, aber das ist die stärkste Vermutung und das ist auch die, mit der ich mitgehe, wo ich sage, das macht am meisten Sinn, auch so, was ich aus meiner Erfahrung sehe und in den meisten Szenarien, was die Leute berichten. Es ist halt oft so, dass die Sättigung besser funktioniert, weil die Mahlzeiten größer sind, gerade in der Diät. Da kommt natürlich auch wieder das Szenario mit rein, ja, wenn zum Beispiel Frauen, die nicht so eine große Körpergröße haben, vielleicht auch einen kleineren Körperframe und auf diese Körpergröße auch nicht so viel Gewicht halten und dann der Kalorienverbrauch vielleicht auch aufgrund von einer nicht so hohen Aktivität, weil irgendwie viel Zeit im Job verbracht wird und dann auch nicht irgendwie die Aktivität erhöht werden kann, wenn das dann auch gering ist, und wir einfach einen geringen Kalorienverbrauch haben, somit nicht so eine hohe Kalorienzufuhr, wenn wir Fett verlieren wollen, dann ist natürlich ein großer Vorteil vom Intermittent Fasting, dass ich eine größere Mahlzeit zu mir nehmen kann, weil ich das Zeitfenster verkleinert habe und das einfach meine Regel ist und dann einfach eine bessere Sättigung habe, als wenn ich mehrere kleine Mahlzeiten zu mir nehme. Aber das ist wahnsinnig individuell und das kann man nicht verallgemeinern, ist aber natürlich eine Sache, die man probieren kann. Aber dazu kommen wir später im Coaching Corner Segment nochmal zurück. Also Fazit: Intermittent Fasting kann auf jeden Fall helfen, den Hunger besser zu unterdrücken, aber es führt nicht zu mehr Fettverlust, wenn die Kalorien gleich sind. Wir schauen uns jetzt noch zwei Sachen an im theoretischen Teil, die ich oft als Frage bekomme oder die ich wirklich relevant finde, dass man die berücksichtigen muss. Gerade den zweiten Teil, den bekomme ich seltener als Frage, sondern das ist dann meistens so ein Input von mir, wo ich sage, muss man vielleicht ein bisschen schauen. Erster Punkt: Intermittent Fasting für Frauen, Menstruationszyklus und Cortisol. Das wird ganz, ganz oft gefragt, wenn es ums Thema Fasten geht, längere Zeiträume ohne Nahrungszufuhr. Die und die Person hat gesagt, ganz, ganz schlimm für Cortisol und so weiter. Da wird ja auch mal ganz, ganz viel Angst geschürt. Meistens ist es wirklich so, weil die Leute dann irgendwas verkaufen wollen, irgendeinen Kurs, damit dann irgendwie die Hormone besser sind oder irgendein Buch oder einfach eine Ideologie von den Leuten oder dass sie auch die Datenlage komplett überinterpretieren. Es gibt leider nicht so viele Studien dazu und deswegen können die wenigsten Leute eigentlich auch mit bestem Gewissen so behaupten, dass ein Fastenzeitraum extrem negativ wäre für die Cortisolwerte, weil die besonders bei Frauen sensibler sind und gerade auch der Menstruationszyklus dann auch dadurch beeinflusst wird. Aber auch für Männer finde ich Cortisolwerte extrem wichtig. Also die sind für uns alle wichtig, dass die in einem normalen Rhythmus verlaufen mit konzentrierten, dosierten Spikes und nicht eben ständig oben sind. Und dass wir, weil wir eh in der stressigen Welt leben, wir haben eh alle unser Cortisol nicht so im Griff, wie es eigentlich sein sollte. Und dann sollten wir diese Zusatzfaktoren, die unser Cortisol noch erhöhen können, meiner Meinung nach minimieren, weil wir eh schon viele Faktoren haben, die wir nicht beeinflussen können. Stau, Arbeitsstress und so weiter. Alle Sachen, die uns stressen, die wir natürlich versuchen können, entspannter zu nehmen, aber die meiner Meinung nach eher auf der schwierigen Seite sind von den Korrekturmöglichkeiten. Und dann, finde ich, kann man solche Sachen eben berücksichtigen, weil die sind leichter in den Griff zu kriegen, als es zum Beispiel zu sagen, hey, ich reguliere meinen Arbeitsstress mal. Das ist eher eine langfristige Sache, die man angehen muss, aber das ist keine Sache, die man so kurzfristig angeht. Aber hier wäre das natürlich eine Möglichkeit, einfach den Cortisolmechanismus zumindest nicht weiter nach oben zu bringen oder wenn man schon macht, dann eben nach unten zu bringen. Aber man muss sich hier auch die Frage stellen, ist es tatsächlich so? Also wirkt sich Fasten tatsächlich aufs Cortisol aus? Es gab eine Studie aus dem Jahr 2016 von Nair und Kollegen und da hat man gesehen, dass 20-30% der Frauen aufgrund von Ramadan-Fasten Probleme mit dem Menstruationszyklus hatten. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, warum waren es nur ein paar Frauen, vermutlich dann eben die Frauen, die sensibler für Stress waren. Das ist nicht ganz klar zu sagen und da ist halt auch die Datenlage so ein bisschen limitiert. Aber es ist schon mal ein bisschen ein Zeichen, dass es vermutlich bei manchen zu Problemen führen kann. Wenn man da sehr sensibel ist und merkt, hey, ich hatte irgendwie tendenziell auch in der Vergangenheit Probleme gehabt mit meinem Menstruationszyklus, wenn ich sehr gestresst war oder wenn ich viel Sport gemacht habe oder wenig gegessen habe. Ja, wenn ich merke, ich bin da sehr sensibel dafür und das sind nicht alle Personen. Aber ich weiß aus der Vergangenheit, ich bin generell sensibel für Stress und sowas. Dann ist es vielleicht eine Überlegung wert, sowas nicht zu machen, besonders nicht die Fastenmethoden, die einen sehr, sehr langen Fastenzeitraum haben. Es gibt zum Beispiel 20-4 oder 22-2, also dass man sagt, 20 Stunden Fasten, 4 Stunden Nahrungszufuhr, 22 Stunden Fasten, 2 Stunden Nahrungszufuhr. Dann würde ich vielleicht ein bisschen Abstand von diesen Methoden erstmal nehmen, vielleicht erstmal so eine 16-8-Methode probieren, die wir später auch besprechen. Du kannst natürlich auch so mal Fasten ausprobieren und schauen, wie du einfach drauf körperlich reagierst, aber es ist schon ein bisschen eine Tendenz da, dass da eventuell Probleme entstehen könnten, aber auch wichtig, rechne nicht damit, dass Probleme entstehen können, weil das kann natürlich so ein bisschen Nocebo-Effekt triggern. Sei einfach drauf vorbereitet und hab so ein bisschen einfach auf dem Schirm, dass du das bei deiner Planung da berücksichtigen solltest. Dann gab es eine Studie aus 2005 von Lado Abeal und Kollegen. Und da hat man sich die Veränderung der LH- und Cortisolspiegel im Plasma bei nüchternen Rhesusaffeln angeschaut und die ähneln da relativ gut den Menschen, wenn man sich das hormonell anschaut. Das ist natürlich, sind Rhesusaffen, das sind keine Menschen, sollte man ein bisschen differenziert betrachten, aber ist besser als eine Nagetierstudie von den Ergebnissen. Und da hat man gesehen, also die Ergebnisse deuten darauf hin, dass weibliche Primaten widerstandsfähiger sind gegen kurzfristige Energiemängel. Also weibliche Primaten sind widerstandsfähiger als männliche. Und das widerspricht so ein bisschen dem, was oft argumentiert wird, ja, dass gerade Frauen extrem aufpassen müssen bei Cortisol und so weiter. Und das, finde ich, macht wieder aus dem evolutionsbiologischen Sinn auch ein bisschen Blickwinkel mehr Sinn, ja, dass da Frauen ein bisschen resistenter sind, wenn dann mal eine Nahrungsknappheit da ist. Mit dem Menstruationszyklus, da können dann schon eher Probleme auftreten und das haben wir auch in der anderen Studie gesehen, weil Frauen dann natürlich, da musste der Körper während der Evolution einen Schutzmechanismus entwickeln, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, ein Kind auf die Welt zu bringen, wenn eh eine Nahrungsknappheit da ist. Aber Cortisol sieht man da tendenziell nicht so, jetzt gerade bei Rhesusaffen, das, was dann oft behauptet wird, sind natürlich, wie gesagt, Rhesusaffen und keine Menschen, aber deutlich besser als irgendwelche Studien herbeizuziehen mit Nagetieren. Dann gab es eine Review aus dem Jahr 2004 von Ruki und Kollegen und da hat man gesehen, dass sich während dem Ramadan-Fasten, das ist halt oft so, dass dann da Studien gemacht werden, weil das einfach extrem viele Menschen auf der Welt machen und dann bietet sich das an, dass man dann da auch gleich einfach Studienergebnisse sammelt. Und da hat man gesehen, dass der Cortisolrhythmus sich verändert, aber Cortisol im Gesamten, wie es ausgeschüttet wird, nicht. Und das ist eben ja, normal, wenn sich der Rhythmus der Nahrungszufuhr und vielleicht auch der, der Tag-Nacht-Rhythmus, wie man schläft und so weiter, dass sich da der Cortisol-Rhythmus verändert. Aber schon mal ein gutes Zeichen ist, dass die gesamte Cortisol-Konzentration dann im Gesamten gesehen nicht höher war. Ich denke, dass die Verschiebung bei einem normalen IF dann nicht so extrem sein sollte wie bei Ramadan, weil da spielt natürlich auch, wie gesagt, mit rein, dass man ja dann auch zu ganz anderen Zeiten isst in der Regel und vielleicht auch ein bisschen anderen Schlafrhythmus hat. Deswegen kann man das, finde ich, nicht 1:1 auf Intermittent Fasting übertragen, aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, weil Ramadan tendenziell meiner Meinung nach ein extremeres Szenario für den Körper ist als jetzt so ein typisches Intermittent Fasting 16:8 Protokoll. Also im Endeffekt, wenn wir uns das bisschen, was wir so an Datenlage anschauen, anschauen, dann sieht man schon, dass es, wenn dann, nicht so problematisch ist. Also es ist noch nicht ganz klar zu sagen, aber es sieht nicht danach aus, als hätte Fasten einen extremen negativen oder extreme negative Auswirkungen auf Cortisol und den Menstruationszyklus. Vermutlich ist es einfach geschickt und das würde ich auch empfehlen, dass man, wenn man weiß, man ist da ein bisschen sensibler, dass man einfach keine langen Fastenzeitfenster macht und einfach auch mal testet, wie der Körper reagiert, wenn man sich nicht sicher ist. Wenn man weiß, hey, ich bin da sehr, sehr sensibel, dann würde ich sagen, warum riskieren? Weil wir sehen ja, die Vorteile von Intermittent Fasting, die sind jetzt nicht so extrem. Ja, also wir haben ja schon geklärt, für einen Fettverlust, wenn man die Kalorien kontrolliert, also wenn man zum Beispiel eine Diät macht mit Kalorienzählen, dann ist eigentlich jetzt rein auf physikalischer Ebene, was da mit der Fettmasse passiert, kein Vorteil da. Es kann halt sein, dass die Diät dann angenehmer ist, weil man weniger Hunger hat. Das muss man dann probieren. Und dann, hier jetzt aufpassen, bisschen vielleicht vom Gedankenkonstrukt ein bisschen kompliziert, aber wenn ich Intermittent Fasting mache und es tendenziell meinen Körper durch diesen längeren Fastenzeitraum stressen würde, aber das Intermittent Fasting mir hilft, weniger Hunger zu haben und das ein größerer Stressfaktor für den Körper wäre, also dieses Hungergefühl, als das, was physiologisch dann das Fastenzeitfenster verursachen würde, dann wäre es ja geschickter zu sagen, okay, ich nehme das bisschen, was es sich negativ auswirkt, in Kauf, aber habe einen netto positiven Effekt, weil der hungerunterdrückende Faktor mein Stresslevel mehr reduziert, als es das Fasten erhöht. So, und dann könnte man eben, das ist jetzt sehr, sehr komplex gedacht, aber das wäre auch ein logischer Gedankengang, so vorzugehen und mal zu testen, hey, wenn ich Intermittent Fasting mache, klar, vielleicht wirkt es sich physiologisch bei mir ein bisschen negativ aus, dass ich so lange keine Nahrung zu mir nehme, aber ich habe meinen Hunger so gut unter Kontrolle, dass ich in der Diät deutlich entspannter bin als sonst und das ist für mein Netto-Stresslevel auf den ganzen Tag gesehen positiv, also ist es eine gute Entscheidung, das zu machen. So muss man oft bei den Themen leider vorgehen, dass man einfach ein bisschen da komplexer denkt und auch mehrere Szenarien miteinander vergleicht und auch weiß, dass es hier nicht jedes Szenario gibt, das schon mal getestet wurde, irgendwie in einer Studie, sondern dass man auch manchmal einfach Sachen ausprobieren muss, schauen muss, okay, mit was komme ich besser zurecht. Das ist ja was ich ganz, ganz oft im Coaching mache. Ich habe halt eine riesen Toolbox und ich benutze es dann immer und wir schauen dann, wenn wir vielleicht irgendein Problem haben, okay, wir haben jetzt drei Lösungen, wir probieren mal das, was am wahrscheinlichsten ist, dann das, wenn das nicht klappt, das zweitwahrscheinlichste und wenn es immer noch nicht klappt, das drittwahrscheinlichste und so. So findet man dann irgendwann den richtigen Weg für sich, wenn das vielleicht irgendwas ist, wo man wirklich struggelt und deswegen wäre das hier eine Überlegung wert, dass man sagt, okay, ist zwar ein Stress für mich, aber ich habe durch das Fasten, habe ich meinen Hunger so gut im Griff und viele Leute berichten wirklich davon, dann wäre das natürlich eine Option, trotzdem zu sagen, ich probiere es mal aus. So, und jetzt schauen wir uns noch abschließend für den Theorieteil das meiner Meinung nach mit wichtigste Thema an, und zwar Intermittent Fasting und Essverhalten, weil da kann es meiner Meinung nach oft zu Problemen führen, obwohl eine sehr, sehr aussagekräftige Studie aus 2015 von Hoddy und Kollegen eher herausgefunden hat, dass es keine Zunahme der Symptome einer Eating Disorder, also Essstörung, gab und eher eine positive Zunahme des Körperbildes. Hier hat man aber kein Intermittent Fasting gemacht, sondern so ein Alternative Day Fasting. Aber generell ist die Datenlage jetzt nicht so dicht. Deswegen erzähle ich jetzt hier mehr von meiner Erfahrung aus dem Coaching. Deswegen muss man das auch differenziert betrachten, weil das ist jetzt meine Erfahrung und deswegen sage ich nicht, das ist schwarz auf weiß, sondern das ist einfach meine Erfahrung, die ich mit dem Verhalten, also die ich beobachtet habe, im Verhalten von den meisten Menschen, die Intermittent Fasting machen, besonders bei Frauen. Da habe ich das eben oft bemerkt. Und jegliche Form von Restriktion, die nicht auf eine angenehme Art und Weise irgendwie zu implementieren ist, kann das Essverhalten verschlechtern. Und das Problem beim Intermittent Fasting ist, dass es doch relativ starr ist, weil wenn ich mir jetzt irgendeine Restriktion durch irgendeine Regel aufstelle, ja, ich sage zum Beispiel, keine Ahnung, so, ich will von Montag bis Freitag keine Schokolade essen, jetzt nur ein Beispiel, dann ist es ja eine Restriktion, die erstmal ein bisschen Spielraum noch hat, ja, weil das Wochenende ist noch da und die ich vielleicht auch dann mal am Mittwoch brechen kann, wenn ich sage, hey, ich habe es jetzt eigentlich ganz gut gemacht, so, das ist eine Regel, die würde ich gerne einhalten, aber ganz ehrlich, muss ich nicht immer, so kann man das ja auch oft gestalten und so finde ich es auch oft eine Restriktion gut zu setzen, also gerade in der Diät, im Kaloriendefizit mache ich das ganz, ganz oft im Coaching, eigentlich fast immer, dass wir eben die Restriktion des Kaloriendefizits, das ist ja auch eine Restriktion, dass ich sage, hey, ich entscheide mich dafür, dass ich x Kalorien weniger esse, dass ich mir sage, okay, ich will diese Restriktion schon einhalten, aber wenn es mal einen Tag nicht geht, dann mache ich es halt nicht. Und dann habe ich auch Strategien, was ich dann machen kann. So, also man kann dann sehr geschickt mit dieser Restriktion arbeiten, dass sie eben nicht problematisch wird. Weil sonst kann jede Restriktion immer das Essverhalten verschlechtern. Ganz, ganz wichtig, kann, muss aber nicht. Aber das Risiko ist immer da. Beim Intermittent Fasting, was mir eben aufgefallen ist, ist, dass weil das eben dann so eine Regel wird, ja, wie sich aber auch viele andere Menschen beim Kalorienzählen oder bei irgendwas anderem auch viel zu strikte Regeln setzen, ist es hier ganz, ganz oft der Fall, dass selbst wenn man reflektiert an die Sache rangeht, trotzdem das Intermittent Fasting zu starr sieht. Und dann irgendwann wird das dann zu so einer festen Regel, dass man sich selber nicht mehr erlaubt, davon abzuweichen. Und dann kann das meiner Erfahrung nach zum problematischen Essverhalten führen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wo ich eigentlich das größere Problem sehe, ist, gerade Menschen, die mit Heißhungerattacken oder vielleicht auch Binge-Eating-Probleme hatten, die machen natürlich mit dem Intermittent Fasting genau das, womit sie eigentlich das Problem haben. Das heißt, sie tun sich für einen langen Zeitraum eine Restriktion aufsetzen, tun lange Zeit nichts essen, der Hunger baut sich dann auch oft stark auf, Food-Fokus wird stärker und dann wird das Ganze beendet mit einer sehr, sehr großen und auch belohnenden Mahlzeit. Und dann fängt natürlich so ein Lernmechanismus im Gehirn an, weil da ist eine Belohnung dahinter und so funktioniert eben Dopamin. Ja, und dann wird das Ganze zu einer Gewohnheit und dann kann das meiner Meinung nach, also meiner Erfahrung auch nach, Binge-Eating und solche Probleme deutlich verschlechtern. Ja, also wie gesagt, in der einen Studie, da hat man auch genau das Gegenteil gesehen von dem, was ich so aus meiner Erfahrung berichte, aber das ist eben auch nur eine Studie und auch nicht genau das Szenario, was wir jetzt hier besprechen. Ich kann es euch nur sagen, wirklich aus meiner Erfahrung führt das bei den meisten Leuten, also ich würde niemals eine Person, die zum Beispiel zu mir ins Coaching kommt oder mich das so fragt, würde ich niemals, wenn die irgendwie in der Vergangenheit Probleme hatte mit Binge-Eating oder sagt, hey, ich merke, ich rutsche da manchmal ein bisschen rein oder ich habe ein bisschen Angst oder ich habe einen starken Food-Fokus und auch oft so Heißhungerattacken, der Person würde ich niemals empfehlen, Intermittent Fasting zu machen. Man kann das probieren, aber ich würde nicht sagen, hey, das ist jetzt eine geile Idee für dich. Also das schließt es nicht aus und es gibt auch Leute, die mit Binge-Eating Probleme haben oder mit anderen impulsiven Essverhalten und dann Intermittent Fasting machen und das klappt wunderbar, auf jeden Fall. Aber meine Erfahrung ist, dass es in der Regel eine Strategie ist, die man als letztes ausprobieren sollte oder eine der letzten Strategien. Und das, finde ich, muss man immer berücksichtigen, weil das Thema Essverhalten kann einfach extrem negativ für die Körperzusammensetzung und auch fürs allgemeine Wohlbefinden sein, dass man das nicht ignorieren sollte. Und das sage ich euch ja immer wieder, wenn wir über verschiedene Strategien sprechen, dann ist es halt in der heutigen Zeit leider so relevant, dass wir immer das Thema Essverhalten, weil es bei den meisten eben ein Problem ist, immer mit reinnehmen, immer berücksichtigen müssen, weil man kann Ernährung und Essverhalten meiner Meinung nach nicht getrennt betrachten. Für die meisten Menschen funktioniert es nicht einfach stupide nach irgendwas zu essen, was dann rein auf physikalischer Ebene sinnvoll wäre, sondern man muss immer da berücksichtigen, wie wirkt sich das auch auf das gesamte Essverhalten aus. Und da wäre halt Intermittent Fasting eine Strategie, die meiner Erfahrung nach tendenziell mehr zu Problemen führt, als dass sie sie löst. Und deswegen war ich auch in der Vergangenheit kein so ein großer Freund von Intermittent Fasting, weil eben mein Content viele Leute konsumieren, die mit dem Essverhalten in der Vergangenheit Probleme hatten oder immer noch haben und das eben lösen wollen. Und dann bin ich halt nicht in so einer Situation, wo ich dann oft über Intermittent Fasting sprechen möchte, weil ich das halt nicht so als, das ist einfach nicht so meine präferierte Strategie für die Leute, die in dieser Situation stecken. Für andere Leute, richtig geile Strategie, habe selber schon gemacht, ich mache es auch in einer abgewandelten Form immer wieder. Also ich finde Intermittent Fasting geil und die Ergebnisse sind auch meistens gut, gerade fürs intuitive Essverhalten, aber eben nicht für jeden. Und das ist bei den meisten Ernährungsstrategien so, da muss man immer individuell schauen, immer ein bisschen rumprobieren, das sage ich euch ja auch. Also seid einfach ein bisschen experimentierfreudig, probiert es aus, schaut, ob es für euch funktioniert und wie das geht, mit welchen Protokollen, das besprechen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt zwei der prominentesten Protokolle an. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Intermittent Fasting oder Time-Restricted Eating Protokolle, aber da werden wir heute nicht fertig, wenn wir uns alle anschauen und das macht auch gar keinen Sinn, weil das ist einfach eine Präferenzsache. Man muss ein bisschen was ausprobieren und wir wollen uns ja nicht den gesundheitlichen Aspekt heute anschauen. Wir wollen uns ja wirklich nur den Aspekt anschauen, so für eine Diät, ja, oder auch fürs Gewicht halten kann man das natürlich auch gerne benutzen. Und da finde ich es sinnvoller, wenn wir es einfach auf zwei Methoden beschränken. Einmal schauen wir uns eine Daily-Methode an, also die 16:8-Methode und dann eine Weekly-Methode, ja, wo man sagt, ich mache kein Time-Restricted Eating auf Tagesbasis, sondern auf Stundenbasis, sondern eben auf Tagesbasis. Und die zwei Protokolle finde ich auch tendenziell für den Anfang die geschicktesten, weil die super simpel sind und sehr, sehr gut erprobt und auch bei den meisten die besten Ergebnisse verursachen. Nummer 1 ist eben die Lean Gains Methode oder auch 16:8 Methode und bei der Methode fastet man 16 Stunden und führt dann in 8 Stunden in diesem Zeitfenster eben Nahrung zu sich. Man könnte zum Beispiel sagen, ich esse immer zwischen 12 und 20 Uhr oder zwischen 8 bis 16 Uhr und hat dann eben das auch relativ easy eingegrenzt. Also das Prominenteste ist eigentlich dieses 12 bis 20 Uhr. So machen es die meisten, dass man irgendwie sagt, hey, ich fange mittags an zu essen und dann habe ich noch ein Abendessen. Gibt aber mehrere Methoden. Man kann auch einfach sagen, hey, ich mache, keine Ahnung, 20:4 und esse dann nur von 14 bis irgendwie 18 Uhr. Also man sollte das nicht so eng sehen und ja, einfach ein bisschen ausprobieren, was für einen gut funktioniert, weil man darf diese Methoden nicht so in Stein gemeißelt betrachten. Vorteile von der Methode, also der 16:8-Methode, ist, dass man, wie vorhin schon gesagt, den Hunger eventuell besser im Griff hat. Das finde ich auch praktisch für den Alltag, weil man dann weniger Zeit mit Essen verbringt und das darf man auch nicht vernachlässigen. Wenn man jetzt sagt, hey, ich lasse vielleicht sogar das Mittagessen weg und ich habe irgendwie nur einen Nachmittagssnack und ein großes Abendessen, vielleicht gerade auch in der Diät, wenn man eben nicht so viel Kalorien zur Verfügung hat, dann macht es ja schon mal die Planung deutlich leichter, weil ich muss mich nicht ums Frühstück kümmern, kann da schon mal keine schlechte Entscheidung treffen, gleiches beim Mittagessen, so ich muss nicht irgendwie Meal Prep oder so machen, wenn ich das machen muss, weil ich irgendwie beim Arbeiten keine Möglichkeit habe, was kalorienreduziertes zu essen, dann ist es natürlich auch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss, dass man sagt, hey, ich kann schon mal gar keine schlechte Entscheidung treffen, weil da ist einfach nicht mein Essensfenster. Nachteile kann problematisch für Hormone und Essverhalten sein, haben wir jetzt ja im ersten Teil schon besprochen, deswegen möchte ich da nicht weiter drauf eingehen, aber kann deswegen eventuell problematisch werden. Es ist teilweise unflexibel, wenn man nicht bereit ist, davon abzuweichen. Das heißt, in sozialen Situationen, man macht es vielleicht eine längere Zeit und dann, wenn man mal irgendwie frühstücken, dann sagt man, hey, geht nicht, weil das ist einfach nicht mein Fastenzeitfenster, dann schränkt man sich sozial ein und so weiter oder es ist schon spät und man möchte noch irgendwie, keine Ahnung, es ist 22 Uhr und man möchte im Kino Popcorn essen oder so und man sagt, hey, nein, 20 Uhr ist vorbei und dann geht man irgendwie nicht mehr mit ins Kino, weil man sagt, alle anderen essen Popcorn, ich kann es nicht, dann gehe ich lieber nicht. So, das sind halt diese kleinen Entscheidungen, die dann zu einer sozialen Isolation führen, die ich gar nicht gut finde und jegliche ja einfach Einschränkung in der Flexibilität ist meiner Meinung nach nicht gut. Man kann sich Grenzen aufsetzen und die machen auch oft Sinn, dass man vielleicht sich auf bestimmte Mahlzeiten, Mengen beschränkt, also dass man sagt, ich esse zweimal pro Tag, so mache ich es ja. Ich sage auch, hey, in meinem normalen Tagesrhythmus, da ist es für mich zum Beispiel gar keine Option, irgendwie ein großes Mittagessen zu essen. Nicht, weil ich irgendwie das nicht will oder Angst davor habe oder sonstiges, einfach keine Option für mich, weil das einfach mein fester Ablauf ist und ich setze mir da einfach bewusst Grenzen. So, wenn ich jetzt aber mal eine Situation habe, wo ich dann doch ein großes Mittagessen habe, dann bin ich auch bereit davon, von diesem Plan abzuweichen. Und deswegen habe ich auch gesagt, teilweise unflexibel, weil es gibt halt oft Situationen, wo die Leute dann nicht bereit sind, davon abzuweichen. Und das solltest du dann sein. Wenn du Intermittent Fasting benutzt, dann sei bereit, davon abzuweichen, weil da passiert dann nichts Schlimmes, wenn du einmal ein bisschen früher oder ein bisschen später isst. Natürlich, klar, wenn du das dann jeden zweiten Tag machst, dann musst du dich fragen, hey, ist das die richtige Strategie für mich? Das ist was anderes. Aber wenn du ab und zu mal davon abweichst und ansonsten das sehr, sehr gut nutzen kannst, so mache ich es halt auch. Also meine Ernährung, die ist so mein Staple, wie ich meine Mahlzeiten aufgesetzt habe. Aber wenn ich da mehrmals in der Woche davon abweiche, dann ist halt so. Und wenn ich irgendwann merken würde, hey, ich weiche jetzt gerade so oft davon ab, dann stelle ich das Ganze um, sodass es wieder besser in meinen Alltag passt. Das muss man halt immer machen. Meine Tipps für die Methode, tendenziell finde ich es psychologisch gesehen besser, morgens zu fasten. Das ist auch meine Erfahrung bei den meisten Leuten im Coaching, dass wenn wir die Kalorien ein bisschen später in den Tag schieben, also mehr in die zweite Tageshälfte, dass es dann für die meisten besser funktioniert. Und das ist auch meine Erfahrung bei mir persönlich, dass wenn man weiß, hey, ich kann heute Abend noch genug essen, dann kann man natürlich den Tag viel besser aushalten. Wenn dann irgendwie schon, wenn man sich so ein Fastenzeitfenster setzt und wir sagen mal, keine Ahnung, 8 bis 16 Uhr und dann hat man da um 16 Uhr fertig gegessen und man weiß, hey, ich gehe heute irgendwie um 10 ins Bett. Das heißt, ich habe jetzt noch 6 Stunden, die ich verbringen muss. Was ist, wenn ich dann nach 4 Stunden extremen Hunger habe? Das ist natürlich mental nicht so geschickt, tendenziell. Manche kommen damit super zurecht, muss man ausprobieren, aber tendenziell ist es, wäre mein Tipp, eher die Fastenzeit in die Früh, einfach in die frühen Stunden sozusagen zu legen. Dann, wie gesagt, flexibel bleiben, ja, Abweichungen erlauben, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man wirklich alles optimal machen will, dann würde ich auch das Protein 3-mal verteilen auf diese 8 Stunden, also zu Beginn, Mitte und Ende, muss man aber nicht machen. Wenn man sagt, hey, in diesem 8-Stunden-Zeitfenster für mich klappt das am besten, wenn ich zum Beispiel um 12 Uhr einmal was esse und dann um 20 Uhr zwischendrin auch nichts, dann musst du nicht dein Protein unbedingt auf 3-mal verteilen. Es wäre halt empfehlenswert, gerade wenn du wirklich alles rausholen willst, die Proteinsynthese schon 3 bis 5-mal pro Tag zu spiken, also das Protein ein bisschen zu verteilen. Muss aber nicht sein, wäre aber auf jeden Fall ein bisschen optimaler. Dann die zweite Methode, die 5-zu-2-Methode. Kann man auch auf verschiedene Arten durchführen, aber was so die gängigste Methode ist, dass man sagt, okay, 5 Tage ist meine Erhaltungszufuhr, also da nehme ich so viel Kalorien zu mir, wie ich verbrauche, bin in einer neutralen Kalorienbilanz und 2 Tage sind Fasten ähnlich. Also nicht komplettes Fasten, sondern mit ein paar hundert Kalorien, irgendwas zwischen 500 und 1000 Kalorien. Man kann natürlich auch mal probieren, komplett zu fasten, aber ich würde empfehlen, anstatt komplettes Fasten wirklich so 500 bis 1000 Kalorien. So, und dann müsste man sich eben ausrechnen, wie viel Kalorien kann ich zu mir nehmen, wenn ich ein Kaloriendefizit von, keine Ahnung, 400 Kalorien möchte ich jeden Tag im Durchschnitt haben oder, sagen wir es leichter, auf eine Woche gesehen möchte ich 2000 Kalorien einsparen, also müsste ich an diesen 2 Tagen jeweils 1000 Kalorien ins Defizit gehen, um diese 2000 Kalorien zu erreichen. Und dann weißt du, was du an Kalorien zur Verfügung hast. Und meistens landest du dann irgendwo so bei diesen 500 bis 1000 Kalorien, je nachdem, wo dein Kalorienverbrauch ist. Und hier haben wir eben den Vorteil, dass wir Tage mit höherer Kalorienzufuhr haben, die dann auch gut für soziale Ereignisse sind. Das heißt, du kannst dann relativ flexibel in der Diät sein und hast im Endeffekt nur 2 Diättage. Die sind dann zwar hart, aber es sind nur 2 Tage. Und das ist, finde ich, eine super spannende Strategie. Und wir machen das auch im Coaching oft so, dass wir dann eine PSMF mit Erhaltungszufuhr kombinieren oder mal ein stärkeres Defizit mit entspannteren Tagen. Da muss man einfach auch ein bisschen rumprobieren. Aber ich finde, es ist vom Prinzip her, ja, ist es so die Grundlage, diese 5-zu-2-Methode. Und dann kann man die auch gerne ein bisschen anpassen. Nachteile, auf jeden Fall ein höheres Risiko als die 16-zu-8-Methode, dass das problematisch für Hormone und Essverhalten wird, weil es einfach nochmal ein extremeres Fasten ist, gerade an diesen 2 Tagen. Dagegen würde natürlich sprechen, dass ich dann 5 Tage habe, wo ich dann wieder deutlich mehr esse, aber in der Regel sind diese extremeren Szenarien ein bisschen problematischer für den Körper. Im Gegensatz zur 16-zu-8-Methode, die wir gerade besprochen haben, ist es eben auch so, dass verhältnismäßig viel Lean Body Mass abgebaut werden könnte, weil ich gerade an diesen Tagen mit dem extrem hohen Defizit natürlich das Risiko habe, also Lean Body Mass, fettfreie Masse, also im Endeffekt eure Muskelmasse, dass da eben die mehr abgebaut wird, ist einfach das Risiko höher, weil das Defizit höher ist. Das ist halt leider so und da kann man nicht so viel dagegen machen. Außer eben meine Tipps an den Fastentagen, Fokus auf Protein, das heißt schon mal da wirklich genug Protein zu sich nehmen, Krafttraining immer am besten in so eine Strategie mit implementieren. Muss nicht an den Fastentagen sein, sondern generell, weil es einfach auch einen Schutz für die Lean Body Mass hat. Und dann würde ich auch die Proteinzufuhr an den Fastentagen zeitlich aufteilen. Das heißt, wenn ich dann diese vielleicht, ich habe 800 Kalorien, dass ich sage, okay, ich habe nicht die 800 Kalorien auf einmal, sondern ich habe zweimal 400 Kalorien, viel Protein mit viel, viel Gemüse wird man an dem Tag brauchen. Da würde es schon Sinn machen, das ein bisschen zu splitten, wenn man diesen extremen Tag hat, dass man dann nicht nur eine Mahlzeit hat. Muss nicht sein, man kann auch dann nur eine Mahlzeit machen, aber wenn man wirklich optimal das gestalten will, dann empfiehlt sich das schon. So, und jetzt noch als kleiner Anhang an das Ganze. Nummer 1, was mache ich, wenn ich Probleme habe mit meinem Food-Fokus, Binge-Eating oder einem anderen problematischen Essverhalten? Meine Erfahrung ist, wenn du Essverhaltensprobleme hast, dann würde ich es erstmal nicht machen, bei einer Tendenz nicht machen oder testen. Also während du diese Essverhaltensprobleme hast, du kannst es machen, aber meine Empfehlung wäre es nicht. Wenn du eine Tendenz dazu hast, dann kannst du es nicht machen oder testen und bei allem anderen testen, reagieren und dann einfach anpassen. Zweiter Anhang, Frauen, die eine Essstörungsvergangenheit haben oder sehr, sehr sensibel auf Stress reagieren. Da würde ich sagen, macht lieber ein 16:8 oder 14:10 Protokoll, also nicht so einen langen Fastenzeitraum. Berücksichtigt euren Körperfettanteil, das heißt, umso niedriger, desto eher kann es problematisch werden, aber das gilt halt auch für normale Diäten. Aber das muss man auch hier ein bisschen berücksichtigen. Man muss ja immer mehrere Faktoren berücksichtigen. So, und jetzt als Fazit, bevor wir zum Q&A übergehen. Ich finde, dass Intermittent Fasting auch für Frauen eine geeignete Strategie ist, also für Frauen sowie Männer. Aber gerade eben diese Argumentationskette mit Cortisol und so weiter, die ist meiner Meinung nach nicht gegeben durch die wissenschaftlichen Daten. Und deswegen ist Intermittent Fasting auch für Frauen eine spannende Sache. Kann man mal ausprobieren. Wie ich vorhin gesagt habe, das ist halt einfach eine Sache, mit der man ein bisschen rumexperimentieren muss und wo man einfach schauen muss, hey, wie reagiert mein Körper drauf? Funktioniert das gut für mich? Klappt das nicht so gut für mich? Wie ist mein soziales Leben dadurch? Wird das irgendwie eingeschränkt und so weiter? Also muss man einfach ein bisschen probieren. Frauen, die in der Vergangenheit Probleme mit Essstörungen hatten, die sollten meiner Meinung nach eher eine andere Ernährungsstrategie wählen oder dann ein kürzeres Fastenzeitfenster. Und ja, ganz, ganz wichtig zum Abschluss, wenn man das macht, sollte man eben das Intermittent Fasting nicht so als Ideologie sehen, von der man nicht abweichen kann, sondern einfach als Tool, das man benutzt. Einfach mit gesundem Menschenverstand rangehen, wenn man dann mal einen Tag hat, wo man abweichen möchte, dass man auch bereit ist, davon abzuweichen. Natürlich auch hier wieder den Unterschied erkennen, bin ich gerade einfach zu locker zu mir selber, ja, und habe eigentlich die Strategie für mich gewählt, für eine Diät oder zum Gewicht halten und es klappt wunderbar und jetzt werde ich wieder zu locker und das geht dann einfach nicht in Einklang mit meinen Zielen zu bringen oder mache ich das jetzt gerade, dass ich abweiche, weil ich einfach flexibel sein will. Das muss man immer unterscheiden, aber man sollte definitiv das Intermittent Fasting dann nicht als ich muss es machen ansehen, sondern einfach als Tool, das man regelmäßig benutzen kann, vielleicht auch an den meisten Tagen, aber eben, wenn es notwendig ist, dass man dann auch sagt, hey, kein Problem, ich kann davon abweichen. Jetzt kommen wir noch zum Q&A. 5 Fragen, wie immer, sind alle in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt die auch skippen, falls einer euch nicht interessiert. Frage Nummer 1, würdest du entweder nie wieder ins Gym gehen oder nie wieder gesund essen dürfen? Habe ich nicht lange überlegen müssen. Ich würde definitiv nie wieder ins Gym gehen, anstatt nie wieder gesund essen zu dürfen, weil, ganz einfach, klar, meine körperlichen Ziele würde ich vermutlich mit keiner anderen Sportart so erreichen können wie mit dem Gym. Es gibt sicherlich andere Sachen, wo man vielleicht auch mit dem Körpergewicht oder eine andere Kraftkomponente drin hat und ich dann schon meine körperlichen Ziele vielleicht noch ganz gut halten könnte. Aber ganz ehrlich, das wäre mir dann relativ egal, weil wenn ich wirklich die Entscheidung treffen müsste, dann kann ich das, was mir das Gym gibt, so an Wohlbefinden, auch durch andere Sportarten nicht auf dem gleichen Level erreichen, aber ich kann nah rankommen. Ja, also mir macht viel anderer Sport auch Spaß und ich muss jetzt, also Gym ist so von der Sportart, von der Ausführung her, gibt es ganz, ganz viele andere Sportarten, die mir deutlich mehr Spaß machen. Also ist es nicht so, dass mir das Krafttraining, der Prozess im Krafttraining, also wenn ich jetzt eine Stunde im Gym bin und ich, also wenn ich das vergleiche, ich gehe eine Stunde ins Gym oder ich gehe am Sonntag mit meinen Jungs eine 1 oder 2 Stunden zum Kicken, das sind zwei Welten vom Spaßlevel. Also das ist, ich kann es gar nicht unter oder ich kann es nicht übertreiben, was für ein Unterschied das ist in meinem Spaßlevel von den zwei Sachen. Und es gibt auch ganz viele andere Sportarten, die da noch reinfallen würden. Also das Krafttraining an sich ist ja auch oft nichts, was super, super Spaß macht. Der Prozess dann, aber die Ergebnisse und so weiter und was da alles dazugehört, das dann schon. Also ich liebe es, ins Gym zu gehen. Das will ich damit nicht sagen, aber ich gehe nicht nur ins Gym, weil mir es Spaß macht, einen Satz Bankdrücken zu machen zum Beispiel. Das macht mir schon Spaß, aber das ist nicht der Hauptgrund. Bei anderen Sportarten, wenn ich zum Beispiel zum Kicken gehe, da erwarte ich kein Ergebnis. Da gehe ich nicht hin, um zu sagen, so, ich will jetzt Kalorien verbrennen oder Muskeln aufbauen. So. Das ist dann nicht mein Ziel dahinter. Das ist beim Gym eine Sonderstellung meistens. Also Krafttraining macht schon auch Spaß, die Durchführung, aber andere Sportarten machen mir viel, viel mehr Spaß. Das heißt, das wäre nicht der entscheidende Faktor für mich, sondern für mich wäre erstens, was ist das Ergebnis? Da könnte ich damit leben, dass ich halt nicht körperlich das gleiche Ergebnis habe in anderen Sportarten, aber auch das Gefühl, dass einem nach dem Gym gut geht, dass es einem Stress nimmt und so weiter, das könnte ich auch mit anderem Sport erreichen. Beim gesunden Essen, da habe ich eben nicht so die Optionen. Ja, wenn ich dann eben nur noch Junkfood und so weiter essen müsste, dann hätte ich einfach so ein schlechtes Körpergefühl dauerhaft und müsste auch wirklich mit meinem Sättigungsmanagement so arbeiten, dass ich meine Körperzusammensetzung halten kann. Das würde dann schon schwer werden, dass die Entscheidung wirklich echt total easy für mich wäre. Weil, wie gesagt, fürs Gym gäbe es dann Alternativen fürs gesunde Essen, wenn ich das nicht mehr dürfte, nicht wirklich. Frage Nummer 2, die ich aber relativ kurz halten will, weil da könnte ich eine Stunde drüber reden. War der Schritt in die Selbstständigkeit schwer für dich? Nein. Ich finde es auch immer eigentlich spannend, weil wenn ich davon so erzähle, also jetzt heutzutage eigentlich so ganz, ganz selten, also ich rede das nicht so oft mit irgendwie Leuten aus meinem Umfeld drüber, so in der Anfangszeit schon mehr, weil klar dann auch ich mit Leuten aus meinem Umfeld drüber gesprochen habe, als ich das alles angefangen habe 2015, da habe ich schon öfter drüber gesprochen und da kam dann immer die Frage irgendwie so, boah, voll krass, so das kommt jetzt heute noch so, dass ich mich das getraut habe und so. Und das habe ich nie verstanden oder ich habe das dann auch immer wirklich runtergeredet, weil ich gesagt habe, ich habe es für mich gar nicht so wahrgenommen. Also es war nie so, dass ich da irgendwie mich überwinden musste oder Mut gebraucht habe. Und das ist nicht, weil ich irgendwie so extrem risikobereit bin oder, also ich glaube schon, dass ich ein bisschen risikobereiter bin, so als der Durchschnitt vermutlich, aber das lag nicht daran, dass ich da irgendwie so voll krass da einfach meinen Ängsten mich gestellt habe und das dann so durchgezogen habe, sondern für mich war das total intuitiv und ist zum einen, weil ich einfach Lust drauf hatte, das zu machen und weil ich auch schon immer selbstbewusst bin in dem, was ich mache so und auch in meine eigenen Fähigkeiten glaube und ich glaube, das ist dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man selbstbewusst ist, weil man sonst, ja, man hat einfach weniger Angst oder weniger Sorgen, wenn man selbstbewusst ist und wenn man es nicht ist, dann hat man natürlich klar, klappt es nicht oder was passiert dann, so die Gedanken hatte ich gar nicht und ein großer Teil davon ist, denke ich, so wie ich bin, aber auch ein großer Teil davon ist, dass einfach ich das aus meiner Familie gewohnt bin, so meine beiden Opas, mein Papa, alle selbstständig, alle Unternehmer besser gesagt, also nicht selbstständig, sondern Unternehmer eher und das war für mich normal, ich bin damit aufgewachsen, ich habe das immer um mich herum gehabt, für mich war das eher das normale Szenario, für mich war es eher komisch, also nicht komisch, aber für mich war das eher so ein Bild, das ich jetzt nicht so von mir hatte, dass ich in einem Angestelltenverhältnis arbeite, das war einfach nichts, was ich so, ich habe das schon auch erfahren so, aber also auch in meinem Familienumfeld, aber das war trotzdem für mich jetzt nicht so das Typische, sondern für mich war eher das Typische dieses Unternehmertum. So, weil man orientiert sich ja dann vermutlich auch, also definitiv dann bei dem, was man beruflich macht, mehr so an den geschlechtergleichen Personen, ja, schlecht artikuliert, also an den Personen, die das gleiche Geschlecht haben in der Familie. So, das ist, glaube ich, logisch, dass ich, nicht logisch, aber wahrscheinlicher, dass ich mich beim Beruf eher an meinem Papa als an meiner Mutter orientiere oder eher an meinem Opa als an meiner Oma. Und da war das für mich eigentlich relativ normal. Deswegen habe ich da nie wirklich viel Mut oder Sonstiges gebraucht. Deswegen tue ich das auch gern runterspielen, weil das ist auch wirklich so. Also ich bin da auch nicht so irgendwie voll stolz drauf, dass ich da so mutig war, weil ich war es nicht. Es war für mich das Normalste auf der Welt. Und deswegen war der Schritt null schwer für mich. Und deswegen, finde ich, muss man sowas auch immer berücksichtigen, weil andere Leute kommen da aus anderen Situationen und haben das dann natürlich eine ganz andere Baseline, von der die da reinkommen. Und für die ist es deutlich schwieriger. Deswegen sage ich auch immer, das muss man sich gut überlegen, ob man das macht, weil wenn man da vielleicht nicht so gut ausgestattet ist von Genetik und auch Umfeld, dann ist es was, wo man sich vielleicht in was reinbegibt, wo man vielleicht sich gar nicht so wohl fühlt und das dann eigentlich auch gar nicht glücklich macht. Frage Nummer 3. Ich habe mir dein Booty-Builder-E-Book heruntergeladen und habe mich gewundert, wie schnell ich mit dem Training OKA, also dem ersten Oberkörpertag, durch war. Ist das normal? Es ist normal, dass es passiert, aber es war nicht mein Ziel und es sollte eigentlich auch nicht so sein. Und wieso das passiert, ist ganz, ganz einfach. Du trainierst noch nicht intensiv genug. Du trainierst mit einer Intensität, die es dir ermöglicht, wirklich kurze Satzpausen zu machen. Aber eigentlich sollte ein Satz so intensiv sein, gerade bei Übungen, wo dann mehrere Gelenke und mehrere Muskelgruppen involviert sind, zum Beispiel Rudern oder Bankdrücken oder eine Brustpresse, da solltest du schon 2 bis 3 Minuten Pause brauchen. Wenn nicht, dann war der Satz vermutlich nicht intensiv genug. Bei einem Bizeps-Curl oder irgendwie Trizepsdrücken, wenn dann nur eine Muskelgruppe mit beansprucht wird, dann ist es tendenziell so, dass man ein bisschen sich schneller erholt, aber auch da braucht man 1,5 bis 2 Minuten in der Regel. Und wenn nicht, dann ist es nicht intensiv genug und das ist jetzt nicht super schlimm, aber versuch dich an einer höheren Intensität zu orientieren, weil ich gestalte Trainingspläne immer auch unter einem Zeitaspekt so. Also man kann das ja relativ easy ausrechnen, man kann relativ einfach ausrechnen, wenn ich jetzt 60 Minuten zur Verfügung habe mit Aufwärmen und auch so ein bisschen, ja, so verschwendeter Zeit, weil man vielleicht mal irgendwie was zu trinken, also verschwendeter Zeit ist jetzt blöd gesagt, aber Zeit, die man nicht mit aktiv mit Sätzen oder Erholung verbindet, dann kann man das relativ einfach ausrechnen und ich mache das auch immer, wie viele Übungen und Sätze und so weiter man machen kann. Und das Training ist so gestaltet, dass man das eigentlich, dass man schon so 60 bis 90 Minuten, selbst wenn man mal einen zügigen Tag hat, dafür benötigt. Und wenn nicht, dann ist seine Intensität nicht hoch genug. Und das ist bei den meisten der Fall. Und wie gesagt, das ist kein Weltuntergang, aber du wirst deutlich bessere Fortschritte machen, wenn du mal richtig die Intensität hochschraubst. Auch so mit dem Muskelversagen, mit den Reps in Reserve, das so machst, wie ich es empfehle, also wirklich nah an die Intensitätsgrenze gehst, dann wird das Training auch definitiv nicht zu schnell vorbei sein. Vorletzte Frage für heute. Machst du Mobility und findest du es sinnvoll? Also ich mache außerhalb von dem Sport, den ich mache, Zero Mobility. Ich bin auch gar kein Freund von Mobility, weil ich den Sinn dahinter nicht wirklich sehe und was auch oft nicht notwendig ist. Also eine Sportart sollte einem eigentlich die Mobility ermöglichen, die man benötigt. Ja, zum Beispiel, wieso sollte ich Mobility für Squats trainieren, wenn ich durch die Squats diese Mobility ständig erhalte und vielleicht auch ein Stück erweitere? Natürlich kann man mal so Breaking Points, wo man, oder Sticking Points besser gesagt, wo man irgendwie so bei einer Übung Probleme hat, dann kann man die schon gerne mit Mobility bearbeiten und das macht auch Sinn, gerade wenn man vielleicht nicht so viel Sport macht. Aber wenn man viel Sport macht, dann sehe ich nicht so einen Sinn hinter Mobility und man muss sich auch mal fragen, für was brauche ich es? So mit steigendem Alter, dann kann es schon mal sein, dass es ein bisschen mehr Daseinsberechtigung hat, aber davor ist die Frage auch, für was brauche ich es? Also das ist ja wirklich so, man muss sich wirklich fragen, wenn ich jetzt diese und diese Mobility-Übung mache, was hilft mir das im Alltag? Klar kann man auch gegenargumentieren, was hilft mir irgendwie Bankdrücken im Alltag, aber das ist vielleicht nicht das Ziel, sondern mein Ziel ist, mehr Muskelmasse zu haben. Wieso will ich mehr Muskelmasse haben? Ist erstens gesünder und vielleicht gefällt mir der optische Aspekt. Beim Dehnen könnte ich ja dann eben auch argumentieren, warum dehne ich mich? Ja, hat keine Funktion im Alltag, wie zum Beispiel jetzt eine größere Brustmuskulatur, hat jetzt bei mir nicht so einen krassen Sinn im Alltag. Klar, manche Situationen, wo ich irgendwas drücken muss und so, das kann dann schon helfen, aber das ist nicht so, dass ich wahnsinnig oft irgendwas von mir wegdrücken muss, dass es das rechtfertigen würde, wie viel ich in das Thema rein investiere. Aber bei denen, wie gesagt, könnte ich auch argumentieren und sagen, ja, ist genauso, habe ich jetzt auch nicht so im Alltag, dass ich super beweglich sein muss, ganz, ganz oft, aber ich will vielleicht einfach nur beweglicher sein. Sage ich, okay, aber das ist anders, wie mehr Muskelmasse zu haben, weil beweglicher zu sein ist für deine Gesundheit nicht so positiv, wie mehr Muskelmasse zu haben und einen optischen Aspekt gibt es da auch nicht wirklich. Das heißt, ich habe wenig Gründe, beweglicher zu sein. Wenn ich natürlich sage, hey, ich finde es irgendwie voll cool, einen Spagat machen zu können oder beweglicher zu sein, go for it, auf jeden Fall. Also ich bin nicht gegen Mobility. Aber ich selber für mich und auch für die meisten Leute sehe wenig Sinn hinter Mobility, weil man mich das dann auch immer fragt, hey, ich würde gerne mehr Mobility machen. Da frage ich immer, wieso? Also was ist dein Ziel damit? Und dann, ja, keine Ahnung, will beweglicher sein oder die und die Person sagt, das ist gut, muss man machen. Dann sage ich, okay, warum, dann mach's nicht, weil dann geht die Argumentationskette gerade irgendwie flöten für dich selber und dann machst du es nur, weil Person XY sagt, hey, mach mehr Mobility. Also es spricht gar nichts gegen Mobility und auch wenn man sagt, hey, ich will ein bisschen beweglicher sein, aber man muss sich auch immer fragen, für was? Und bei den meisten Sportarten braucht man nicht so viel Beweglichkeit, wie es oft behauptet wird. Das kommt immer auf die Szenarien drauf an, aber ich selber mache keine Mobility. Ich finde es auch nicht super sinnvoll für die meisten Szenarien. Für manche ist es sinnvoll, für mich persönlich nicht. Und ich denke auch, dass es für die meisten in den meisten Szenarien nicht so sinnvoll ist. Letzte Frage für heute. Was ist deine absolute Lieblingsübung? Wollte ich irgendwie so spontan beantworten, damit es dann wirklich so meine Lieblingsübung ist, dass ich sage so aus dem Kopf, was, wenn ich jetzt was machen könnte, was würde ich da machen? Würde ich vermutlich rudern oder einer richtig guten Brustpresse. Ich denke, das wären so meine präferierten Optionen. Ich sage richtig gute Brustpresse, weil wir zum Beispiel im Gym eine haben, die mache ich gerne, aber die ist nicht gut. Und deswegen wäre das jetzt nicht meine Nummer 1 Lieblingsübung, sondern da würde ich vermutlich irgendein Kabel rudern oder irgendeine geile Rudermaschine. Das würde ich sagen, sind meine Lieblingsübungen. Aber jetzt nur vom, also was mir am meisten Spaß macht, vom Bewegungsablauf. Wenn ich jetzt Lieblingsübungen wählen müsste von der Effektivität, boah, dann wäre es schwierig. Dann wäre es schwierig, weil das gibt es nicht so wirklich, weil Training so komplex ist. Ich muss ja so viele Muskelgruppen beanspruchen. Da kann ich nicht nur eine Übung wählen. Und es gibt auch nicht eine die Lieblingsübung, wie gesagt, die sollte jeder machen. Vielleicht würde ich tatsächlich so ein einarmiges Kabelrudern sagen, dass es meine Lieblingsübung ist, auch die ich Leuten empfehle, weil das einfach anatomisch gesehen viel Sinn macht, auch bei den meisten dann dazu führt, dass sie weniger Ellenbogenprobleme haben und so weiter, den Muskel besser treffen können. Vermutlich wäre es sowas, aber das ist auch die Frage, wie die Frage gestellt ist. Und es ist schwierig, da ich glaube nicht, dass ich eine Lieblingsübung nennen könnte, selbst wenn es um Effektivität und so weiter geht, weil die gibt es nicht. Weil das könnte ich beantworten pro Muskelgruppe und ich glaube, das haben wir schon mal gemacht im Podcast, dass ich zu jeder Muskelgruppe in der Fragerunde meine Lieblingsübung genannt habe. Deswegen, ich könnte das pro Muskelgruppe beantworten, aber nicht im Gesamten. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen, ich habe es gemerkt, ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen rostig von meiner Artikulation. Also es gibt so Tage, das merke ich auch immer selber, an denen ich mich nicht artikulieren kann. Und wenn jetzt nicht Samstag wäre und morgen die Podcast-Folge online gehen würde, hätte ich vermutlich heute den Podcast nicht aufgenommen. Ich hätte vermutlich nach den ersten, das habe ich schon oft gemacht, nach den ersten 10, 15 Minuten abgebrochen, hätte gesagt, morgen nochmal oder irgendwie zum Sport gehen und dann, aber ich schaff's sonst heute nicht. Und deswegen müsst ihr ein bisschen durch meinen Gestotter durch. Ich merke es heute, dass ich mich gar nicht artikulieren kann, auch nicht so von den Gedankenstrukturen so klar bin. Deswegen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem die Themen mitnehmen, die ich euch rüberbringen wollte, Thema Intermittent Fasting. Wir können gerne nochmal eine Folge machen zum Thema Muskelaufbau und Intermittent Fasting und Gesundheit. Deswegen gerne Feedback über Instagram DM geben oder auch über Spotify. Da habt ihr diese Feedback-Funktion. Und dann freue ich mich natürlich immer, wenn ihr den Podcast bewertet, mit Freunden, Familienmitgliedern, allen Leuten, die ihr kennt, teilt. Und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.